Radio Free FM präsentiert die Plattform. Die Stunde, in der ihr zu Wort kommt. Ihr wollt euren Verein oder eine neue Initiative vorstellen? Ein spezielles Thema soll mehr Aufmerksamkeit bekommen? Dann seid ihr hier richtig. Montag bis Donnerstag von 4 bis 5 und am Sonntag in der Wiederholung ab 12. Interessiert? Mails unter plattform@freefm.de oder Ulm 938 6284.
Radio Free FM auf der 102,6 Megahertz hört ihr hier in Ulm um 16 Uhr. Gibt es immer die Plattform und heute haben wir einen ganz speziellen Gast, der es geschafft hat, von der Universität Ulm runterzukommen, vom Institut für Molekulare Medizin. Da begrüße ich sehr herzlich den Professor Dr. Hartmut Geiger.
Hallo, mein Name ist Hartmut Geiger. Ich bin im Institut für Molekulare Medizin. Ich mache Stammzellforschung und Alterungsforschung. Wir kombinieren beides am Institut für Molekulare Medizin an der Universität Ulm. Wie kommt man dazu, so eine Art von Forschung zu machen? Weil das ist ja, Alterung ist ein bisschen komisch und Stammzellen ist ja vielleicht auch ein bisschen ungewöhnlich. Ich habe erst angefangen, ganz normal zu studieren, Chemie in Karlsruhe. Dann hat mich aber die biologische Seite der Chemie viel mehr interessiert. Dann habe ich angefangen, Biochemie zu studieren, damals an Wieden Herdecke. Und dann bin ich an diesen Zellen, die das Immunsystem bilden, die blutbildenden Stammzellen, hängen geblieben. Die haben mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und da muss man sich entscheiden in der Forschung, was man weitermacht, Doktorarbeit und solche Dinge. Und ich habe mich dann entschieden, in Freiburg am Max-Planck-Institut eine Doktorarbeit anzufertigen. Das heißt bei uns 3 bis 5 Jahre harte Laborarbeit, viel Lernen, viel Arbeiten, viele Niederlagen einstecken, aber auch viele schöne Momente erleben und viele neue Forschungsergebnisse. Und das Thema war damals schon blutbildende Stammzellen, damals noch in der Entwicklung. Das heißt in der Mausentwicklung, in der menschlichen Entwicklung. Das lief dann sehr, sehr gut. Und dann seither hat mich dieses Thema Stammzellen eigentlich nie losgelassen. Dann in der Forschung, wie gesagt, ist eine weitere Frage immer, was macht man, nachdem man seine Doktorarbeit positiv abgelegt hat? Also wenn man dann Dr. Geiger heißen darf, dann gibt es ja unterschiedliche Möglichkeiten. Man kann zum Beispiel in die pharmazeutische Industrie gehen, man kann auch andere Berufsfelder annehmen. Ich habe mich dann weiterhin für die Forschung entschieden, weil mir das so viel Spaß macht. Und dann ist ein Standardweg, der auch heute immer noch gegangen wird, dass man eine Postdoc-Stelle antritt. Das heißt, nachdem man seine Doktorarbeit angefertigt hat, weiterhin Forschung macht in einem neuen Gebiet, aber in Angrenzung an das, was man bisher schon gemacht hatte. Und ich bin dann in die USA gegangen, wie so viele. Das ist immer noch ein Vorteil, wenn man dann auch mal im Ausland war. Und da bin ich in ein Labor gegangen, das ist ein kleineres Labor, das ist in Lexington, Kentucky. Das werden die meisten von Ihnen nicht kennen, das ist ungefähr in der Mitte von den Vereinigten Staaten. Und dieses Labor hat sich aber mit, was wir nennen, genetischer Regulation von Stammzellen beschäftigt, in unterschiedlichen Mausmodellen. Wir arbeiten viel mit Mausmodellen, um diese Stammzellen zu verstehen. Und das lief auch eigentlich sehr, sehr erfolgreich, weiterhin auch diese blutbildenden Stammzellen bearbeitet. Und da bin ich auch zum ersten Mal mit dem Thema Alterung in Kontakt gekommen. Wie verändern sich Zellen, wenn der Körper altert? Oder in unserem Fall, wir arbeiten viel mit Mäusen nochmal, wenn die Maus älter wird. Sind die Zellen gleich? Ist das blutbildende System immer gleich? Verändert sich das mit der Zeit? Und es war damals auch schon klar, diese Stammzellen verändern sich mit der Zeit. Und wir sagen dazu, die altern. Und dann, nach Ende dieser Postdoc-Zeit, gibt es immer unterschiedliche Möglichkeiten. Wenn man in der Wissenschaft bleiben möchte, versucht man dann Dauerstellen zu bekommen oder zumindest diese Junior-Professorenstellen, die es jetzt gibt. Das war damals in Deutschland relativ schwierig, das ist schon ein bisschen länger her. Und ich hatte ein sehr gutes Angebot bekommen von einer Forschungseinrichtung in Cincinnati, Ohio. Das ist ein bisschen weiter nördlich von Lexington, Kentucky. Und auch da ging es schon um Stammzellen, Stammzellregulierung. Und da habe ich dieses Alterungsthema auch weiter verfolgt, bis dann 2008 das Angebot kam von der Universität Ulm, eine Forschungsprofessur innerhalb einer Forschergruppe zu übernehmen, in der Dermatologie, in Allergologie. Und es ging darum, um weiterhin dieses Thema Alterung und Stammzellen zu untersuchen. Und seither bin ich im Ulm und seit 2013 und Leiter des Instituts für molekulare Medizin.
Sehr gut. Warum eigentlich immer die armen Mäuse?
Das ist eine gute Frage. Warum immer die armen Mäuse? Ich meine, Sie müssen sich das mit Elefanten vorstellen, dann werden Sie es schon verstehen. Grundsätzlich die Frage, warum man Tierexperimente oder Tiere benutzen muss in der Forschung, das wird ja auch heiß diskutiert. An den Stammzellen kann man jetzt eigentlich relativ einfach erklären. Diese blutbildenden Stammzellen, die kann ich nicht im Inkubator halten. Es gibt kein Modell für diese Stammzellen. Man weiß immer noch nicht, warum das möglich ist, diese nicht im Inkubator halten zu können. Das heißt, sie können keine Zelllinie, wie das bei uns genannt wird, die man einfach dann die nächsten 30 Jahre bearbeitet und immer sagt, das ist eine Stammzelle. Aus Gründen, die wirklich keiner noch versteht, verändern die, sobald die nicht mehr im Körper sind, ihre Eigenschaft so, dass sie keine Stammzellen mehr sind. Das heißt, ich müsste die eigentlich immer in einem Lebewesen untersuchen.
Mhm. Ganz kurz nochmal zum Verständnis, Abgrenzung für die, der jetzt nicht ihren Weg gegangen hat. Stammzelle zur normalen Zelle.
Oh, okay, gut. Eins zurück. So, Stammzellen sind Zellen, die wir sagen, die sehen nicht aus wie Zellen. So würde ich das formulieren. Die sind natürlich auch Zellen, aber die haben noch keine Funktion. Sie kennen ja zum Beispiel, ihr Körper besteht aus Zellen und es gibt unterschiedliche Zellarten, die unterschiedliche Funktionen haben. Zum Beispiel eine Leberzelle ist für das Wegschaffen von Giften notwendig. Mhm. Eine Muskelzelle macht den Arm hoch und runter. Eine neuronale Zelle, also eine Gehirnzelle, die denkt für sie.
Aber der Aufbau ist immer fast identisch.
Der Aufbau, das heißt die DNA-Information ist für jede Zelle identisch. Die Proteine, die Eiweiße, die aus dieser über die DNA gebildet werden und über diese RNA, diese Botenstoffe, die sind aber anders. Jede Zelle ist anders in dieser Zusammensetzung der Proteine. Die hat nur immer den gleichen Bauplan und kann dann unterschiedliche Eiweiße quasi umsetzen.
Und wie viele so verschiedene Zellarten haben wir im menschlichen Körper?
Oh, das ist ja sehr schwierig. Tausende.
Tausende.
Ja. Und die Stammzellen sind jetzt aber nicht diese Zellen, die diese Unterschiede schon haben, sondern die haben, es sind erstmal, die können noch diese Zellen herstellen, die diese unterschiedlichen Eigenschaften haben. Und die können es ein ganzes Leben lang machen. Vielleicht können Sie es so rum erklären, wenn Sie keine Stammzelle hätten, ja, Sie brauchen ja Ersatz. Manche Zellen sterben ab. Mhm. Zum Beispiel die Hautzellen. Jeden Tag verlieren sie, glaube ich, 1 Milliarde Hautzellen oder mehr, die dann einfach in die Umgebung abgegeben werden. Genau das gleiche im Dünndarm. Im Blut sterben jeden Tag 1 Milliarde von Zellen ab, die wieder ersetzt werden müssen. Das können Sie einfach dadurch erreichen, dass sich zum Beispiel die Zellen wieder teilen würden. Sie können es aber auch machen, indem Sie eine Zelle haben, die noch nicht Blutzelle ist, die sich dann weiterhin teilt und während dieser Teilung differenziert, das heißt immer mehr zu einer Blutzelle wird.
Und wo sitzen diese Stammzellen? Sind die auch im ganzen Organismus verteilt?
Die Stammzellen sind in Erwachsenen, in fast allen Geweben vorhanden, aber nicht in allen. Mhm. Und manche Gewebe benutzen mehr diese Stammzellen. Das ist zum Beispiel Haut, der Dünndarm und auch das blutbildende System.
Weil die mehr produzieren müssen.
Weil die einfach mehr produzieren müssen. Zum Beispiel Gehirnzellen brauchen sie nicht mehr so viele. Da kommen sie auch nicht mehr so viel Platz. Da gibt es zwar auch Stammzellen, die sind aber nicht besonders aktiv.
Wie lokalisieren Sie diese Stammzellen? Wie sieht man die von außen an? Sind die markiert oder erkenne ich die im Mikroskop?
Nee, das ist ein großes Problem in der Forschung. Die sehen so aus wie viele anderen Zellen auch. Wenn Sie die einfach unter dem Mikroskop anschauen würden, und ich habe schon viele Stammzellen gesehen, ich würde immer noch nicht wissen, ob das unter dem Mikroskop eine Stammzelle ist oder eine andere Art von Zelle. Mhm. Was die Forschung aber möglich gemacht hat, nach viel, viel Jahren Arbeit, Geld und auch Misserfolgen, diese Stammzellen haben gewisse Eiweiße an ihrer Oberfläche, die sie so nicht einfach sehen können, aber über gewisse Färbemethoden anfärben können, über Antikörperfärbemethoden.
Das heißt, sie färben die komplette Gegend ein und sehen dann anhand der Markierung, welche die Stammzellen sind.
Genau.
Aha, okay.
Und der Trick in der Forschung besteht darin, die Kombination der Marker zu verstehen, welche dann sagen, das ist eine Stammzelle. Das heißt, es sind für nicht nur ein Marker, sie haben unterschiedliche Kombinationen. Und nur die Kombination normalerweise erlaubt ihnen zu sagen, es ist eine Stammzelle.
Und da ist die Forschung am Stand, dass das jetzt im Moment beschrieben wird und noch nicht quasi verstanden, wie diese Baupläne, nach welchem Prinzip die funktionieren. Sondern man kann sehen, bei den Mäusen ist es in dem und dem Gewebe so und so verteilt.
Ja. Ja, also wir können sehr gut sagen, dort sind Stammzellen, hier sind Stammzellen. Mhm. Die Forschung, die wir betreiben, möchte besser verstehen, warum sich die Stammzellen so verhalten und wie sie zum Beispiel sich verändern, wenn die älter werden. Also wenn das Gewebe älter wird, werden auch die Stammzellen älter und welche Art der Veränderung der Möglichkeiten, die diese Stammzellen haben. Wie gut sind sie zum Beispiel bei der Blutbildung?
Könnte dann aus einer Stammzelle ein Organismus wieder geschaffen werden oder bräuchte man die verschiedenen unterschiedlichen auch?
Gute Frage. Also es gibt, muss ich auch noch erklären kurz, es gibt unterschiedliche Arten von Stammzellen. Die große Einteilung ist, man macht die von erwachsenen, adulten Stammzellen, das heißt, die wir momentan im Körper haben. Es gibt aber auch während der Entwicklung, der humanen Entwicklung, auch der Mausentwicklung, andere Arten von Stammzellen, die heißt embryonale Stammzellen. Die kommen ganz am Anfang der embryonalen Entwicklung. Das heißt, wenn die Maus noch im Uterus ist und gerade aus einer Zelle mehrere Zellen werden. Wir kommen ja alle von einer Zelle. Das vergisst man ja immer ganz gerne. Also ich finde, es ist ein großes Wunder der Natur immer noch. Man braucht eine Zelle und da kommt ganz oft ein Mensch raus nach den 9 Monaten. Und die sehen auch immer meistens sehr gut aus, die Menschen. Und da gibt es ein kurzes Stadium dazwischen, wenn sie vielleicht so 100 Zellen haben, dann heißen die Zellen, die bilden eine bestimmte Struktur aus, das heißt Blastozyst. Und im Innern dieser Blastozyste, das ist ein kleiner Ball, muss man sich das vorstellen, sind noch weitere Zellen. Und die heißen embryonale Stammzellen, weil diese Zellen während der weiteren Entwicklung von diesem Ball, der immer noch keine Form hat, aber der mal ein Mensch werden könnte oder eine Maus, sich dann den ganzen Gewebe, unterschiedlichen Gewebe der Maus ausbilden. Das heißt, diese Zellen sind quasi super Stammzellen, die können auch unterschiedliche Gewebe herstellen. Das ist nur nicht ganz schwierig in der Petrischale nachzustellen.
Jetzt machen wir hier mal einen ganz kurzen Cut. Jetzt kann daheim jeder mal googeln, was es mit Stammzellen, Superstammzellen und normalen Zellen auf sich hat. Und wir setzen dann unser Gespräch in wenigen Augenblicken fort. Kurze musikalische Untermalung eines Herrn, der in den 70er Jahren schon für immer jung geblieben ist. Bob Dylan, Forever Young. Bis gleich. Forever Young, hier bei der Plattform Professor Dr. Hartmut Geiger, Institut für molekulare Medizin. Und in der Musikpause hat er mich ein bisschen berichtigt. Forever Young, darum geht's nicht. Das klingt natürlich sehr spektakulär, sondern der Ansatz, den Sie oben verfolgen, ist eher für immer gesund. kann man das so?
Ja, gut. Und zwar gibt's ja in dieser Altersforschung, das kennen auch viele von Ihnen ja immer, dieses Bild, man würde irgendwie 100, 200, 300 Jahre lang leben gerne. Da bin ich gar nicht mehr mal selbst so sicher, ob das eigentlich das Ziel sein sollte. Und ich habe jetzt auch viel mit älteren Menschen gesprochen. Viele von denen ist ganz interessanterweise, die sagen, ab 80, 90, ich habe schon alles gesehen, ist alles immer das Gleiche. Ich bin mir nicht sicher, ob ich 150 Jahre alt werden möchte.
Ja, aber wenn jetzt die ganzen körperlichen Gebrechen und negativen Sachen nicht wären, wenn er noch genauso leistungsfähig wäre wie mit 40, 50, wäre das ja eventuell auch anders, oder?
Das ist genau die Frage, die ich mir dann auch gestellt habe. Das ist eine gute Frage. Also jetzt nochmal zurück. Unsere Ziele in der Forschung ist momentan nicht, einfach die Lebensspanne zu verlängern. Das war ein bisschen sinnlos, meiner Meinung. Es geht darum, die Gesundheitsspanne, so nennen wir das, zu verlängern. Das heißt, die Zeit, in der ich gesund alt werden kann, das heißt, die Anzahl oder die Schwere dieser alterungsassoziierten Erkrankungen, kennen Sie alle, Diabetes, neuronale Sachen, Herz, auch das Immunsystem ist betroffen, die Anzahl dieser zu reduzieren oder die gar nicht erst entstehen zu lassen.
Wie werden denn Organismen krank? Werden dann einzelne Zellen befallen? Bleiben wir mal bei einer viralen Erkrankung beispielsweise. Was kann da eine Stammzelle wegschaffen, um dem Organismus zu entlasten?
So, eine virale Erkrankung ist ein gutes Beispiel. Eine virale Erkrankung, wenn ihr vom Immunsystem gehandhabt, also bekämpft, dieses Immunsystem, das sind Immunzellen, die kommen alle aus von dieser blutbildenden Stammzelle. Und wir haben jetzt zum Beispiel auch neue Ergebnisse im Labor, dass eindeutig klar ist, wenn die Stammzelle älter wird, das heißt, wenn sie älter werden, dass sie nicht mehr so gut diese Immunzellen produzieren kann und die dann wirklich Probleme haben, zum Beispiel, oder könnten dann auch diese virale Antwort, also dieses Virus zu bekämpfen. Das heißt, eine Sache wäre, diese blutbildenden Zellen einfach wieder besser dastehen zu lassen, jünger zu machen und dann weiterhin gute Virusinfektionen, Grippe ist ja ein sehr, sehr gutes Beispiel, bekämpfen zu können.
Das heißt also, die Stammzellen, die bleiben ewig im Körper, also nicht ewig, aber solange man lebt, die werden nicht reproduziert. Es werden nur die reproduzieren die anderen Zellen, die Stammzelle selber ist so alt wie der Organismus.
Ja.
Und die Superstammzelle, kann man die nicht züchten und neue Stammzellen zu züchten, dass die wieder neue Zellen züchten?
Das ist eine extrem gute Frage. Das ist sogar wissenschaftlich eine gute Frage. Das wäre eine Möglichkeit, wenn man verstehen würde, wie man aus Superstammzellen normale Stammzellen macht. Das ist noch eine sehr, sehr ungeklärte Frage in der Forschung, wie man, wie gesagt, aus diesen embryonalen dann später diese adulten Stammzellen machen kann in der Entwicklung. Also in ihnen drin ist es mal gut gegangen und passiert. Es ist wohl nicht möglich, das momentan in der Petrischale, also im Inkubator, außerhalb von einer Mensch oder einer Maus möglich zu machen.
Aber wie unterscheiden die sich? Nur durch die Proteine, die oben drauf sitzen? Oder haben die diese Superstammzelle in Abgrenzung zur Stammzelle? Was ist da der Unterschied? Wenn Sie sie mal beobachten, können Sie sie ja, ne?
Ja. Yeah.
Was ist da der Unterschied?
Der Unterschied ist, wie gesagt, dass diese Eiweiße innerhalb der Zelle anders sind. Muss man noch einen Schritt zurückgehen, eine normale Biologie. Alle Zellen haben ja den gleichen Bauplan. Der Bauplan heißt DNA, also die DNA-Bausteine. In jeder Zelle werden aber andere Bereiche, das können Sie sich vorstellen wie in einer Bibliothek, Sie haben tausende Bücher, da steht die DNA drin, diese Information. Und dann in Zelle A, zum Beispiel in der Muskelzelle, nehmen Sie aber nur Bücher aus dem Regal A raus und machen daraus Eiweiße als Information. Mhm. Und für die Gehirnzelle nehmen Sie zum Beispiel nur Bücher aus dem Regal B, überschreiben die in Eiweiße und dann haben sie auf einmal eine Zelle, die eine neuronale Zelle darstellt. Und nur diese Eiweiße können quasi, sind die Baumaschinen, die Zelle, die einer Zelle Funktion beibringen können. Die Erbinformation hat keine Funktion, außer diese Baupläne bereitzustellen. Das heißt, jede Zelle hat ein unterschiedliches Set an diesen Eiweißen. Und das macht die Natur der Zelle aus.
Nee. Ja. Das heißt, Sie steigen dann in Ihrer Forschung im zweiten Schritt ein sozusagen. Die Stammzelle, die Superstammzelle hat schon die Stammzellen gebildet und jetzt versuchen Sie, die Stammzelle so, darf man das Wort manipulieren dann nennen? Oder
ja, wir manipulieren
so
Stammzellen.
So zu manipulieren, dass Sie beliebig frische, neue Zellen für Haut vor allem, ja, oder Muskelkraft
Yeah.
Oder wie ist die Idee dann bei Krankheiten? Das heißt, dass dann die abgestorbenen Zellen schnell ersetzt werden? Oder wie ist es dann beispielsweise bei einem Tumor, der selber als Gewebe ja wächst? Kann man dann dagegen vorgehen, indem sie mehr Zellen produzieren? Oder?
Yeah. Tumor ist ein bisschen anders, du meinst zurück. Die Stammzellen, wenn die älter werden, Da nehmen ja auch haben die nicht mehr die Möglichkeit, so gut diese Zellen herzustellen, diese Gewebe formieren, darstellen. Wie gesagt, Muskel zum Beispiel, Dünndarm und Blutbildung. Jetzt bei Tumoren, also bei diesen Erkrankungen, alterungsassoziierten Erkrankungen, gibt es ja zwei Möglichkeiten. Entweder zum Beispiel das Herz funktioniert nicht mehr so gut oder der Dünndarm funktioniert nicht mehr so gut oder sie bekommen natürlich einen Tumor. Ein Krebs. Mhm. Wenn der Dünndarm nicht mehr so gut funktioniert, dann brauchen sie einfach nur bessere Stammzellen, weil die Zellen stammen ja alle von diesen Stammzellen ab. Wenn sie gute Stammzellen haben, nimmt auch die Funktion des Dünndarms nicht unbedingt ab mit der Alterung. Es ist aber so, dass manche Stammzellen, das ist eine interessante Sache, werden dann auf einmal auch ganz verrückt.
Verrückt, es gibt verrückte Zellen. Ist das die biologische offizielle Bezeichnung?
Ja, die werden dann hyperaktiv, die kann man nie mehr bremsen. Die teilen sich dann unbegrenzt und es ist dann ein Tumor, Krebs. Das heißt, man kann auch, und das passiert mit der Alterung ja häufiger, weil junge Menschen haben weniger Krebs, alte Menschen haben mehr Krebs. Mhm. Das heißt, sie können auch das Wissen über die Stammzellen und die Alterung einsetzen, um möglicherweise dieses Entstehen des Tumors nicht so oft passieren zu lassen. Wenn der Tumor mal da ist, kann sein, dass vielleicht die Stammzellen gar nicht mehr so eine Rolle spielen, sondern dass es die anderen Zellen, die dann daraus auch ausdifferenzieren, sagen wir dazu, diesen Tumor alleine vorantreiben.
Also aber die Stammzellen bilden, die sind schuld an dem Tumor sozusagen, weil die ihre Arbeit nicht ordentlich machen.
Ja, es gibt ja eine starke Theorie in der Forschung, ist nicht mehr alles ganz bewiesen, aber viele dieser Tumore und Krebsarten kommen von diesen Stammzellen, die einfach verrückt geworden sind.
Und warum werden die verrückt? Ist es der normale Alterungsprozess oder sind da externe Einflüsse drauf? Oder weil ich so viele Alkohol trinke, werden meine Stammzellen eher verrückt, als wenn ich nur Leitungswasser trinke und Sport mache? Oder?
Der Alkohol hat mit Schädigung zu tun. Ja, es gibt unterschiedliche Theorien, wie so viele Sachen im Leben. Es gibt Möglichkeiten, dass die Alterung an sich, das heißt die Veränderung der Eiweiße, schon Teile davon verrückt macht und dass es halt in dieser einen Stammzelle einfach anders abgelaufen ist als in der anderen normalen Stammzelle. Dann spielen natürlich DNA-Mutationen eine Rolle, hat man vielleicht schon mal gehört. Unterschiedliche Tumorarten sind unterschiedliche Gene verändert. Mhm. Das kann man durch Bestrahlung oder auch einfache Schädigungen der DNA, die jeden Tag bei uns passieren, die dann nicht mehr ordentlich repariert werden, bekommen. Oder auch durch Einflüsse von außen, zum Beispiel bei Hautkrebs, ist es viel diese UV-Strahlung. Mhm. Das heißt, wenn sie zu lange in der Sonne bleiben, rote Haut, haben sie ihre DNA geschädigt, ist die Möglichkeit, Hautkrebs zu bekommen, erhöht.
Und der passiert nicht durch die normalen Zellen, weil die können das gar nicht, sondern durch die Stammzellen, die dann falsch produzieren sozusagen.
Die Stammzellen können sich ja immer weiter teilen. Sonst können die ja nicht dieses Gewebe erzeugen. Das heißt, sie haben die Möglichkeit im Prinzip sich oft zu teilen. Die machen das zwar nicht oft, aber sie könnten das, wenn man das von ihnen verlangen würde. Eine normale Hautzelle, die teilt sich nicht mehr so oft. Die kann das nicht mehr, weil die einfach nur Hautgewebe bilden muss und dann einfach abstirbt, weil halt Haut ist außen, die wird kaputt gemacht durch Reiben und sowas und dann stirbt die ab und sie duschen die zum Beispiel einfach ab jeden Morgen.
Wie bringe ich eine Zelle bei, sich zu teilen? Wenn die das nicht von selber macht, sondern ich möchte die Zelle sich teilen, muss ich an ihren Proteinen rumdoktern oder?
Genau. Das ist eine Möglichkeit. Man kann aber auch von außen über Proteine von außen, Eiweiße der Zelle sagen, Zytokine heißen die, Zellteilungsproteine, Zytokine, der Zelle sagen, teil dich. Und es gibt auch manche, die sagen, teil dich nicht.
Aber ist nicht dann immer die Gefahr, wenn ich da eingreife, manipuliere, dass die sich nicht wie gewünscht verteilt oder folgt, sondern eben, dass sie dann gerade deshalb verrückt wird, weil ich ja an der Zelle was ändere, wenn ich nicht ganz genau verstehe, warum die so zusammengesetzt ist?
Ja, deshalb sind Therapien im Menschen oder in der Maus, die quasi die Teilung gerne möglich machen würden, zum Beispiel bei der Alterung haben sie vielleicht Zellen, die sich nicht so oft teilen, sie hätten gerne wieder Milch und mehr, gar nicht so ohne Risiko, weil sie können auch übers Ziel hinausschießen und dann teilt sich die Zelle zu oft und dann kommen sie wieder in diesen Bereich, das könnte auch ein Tumor entstehen, wenn sich die Zelle zu oft teilt, wenn sie zum Beispiel noch eine weitere Mutation und eine Veränderung der Proteine hinzukommen, die sie nicht möchten.
Was machen Sie jetzt konkret, um den Alterungsprozess aufzuhalten mit der Zelle?
Gut. Also wir haben mit sehr viel Erfahrung mit dieser Alterung, auch speziell von diesen blutbildenden Stammzellen. Und in unserer Forschung ist es sehr was Interessantes zutage gekommen. Das dachte ich auch nicht vor 10 Jahren, dass man das so einfach beschreiben kann. Und zwar sieht es wohl so aus, dass wenn die Zelle älter wird, sie primär die Ordnung ihrer Eiweiße, ihrer Proteine nicht mehr so gut auf die Reihe bekommt. Das heißt, das ist wie bei mir zu Hause, wenn ich im Büro sitze und hier was lese und da was lese, dann lege ich hier was hin und da was hin und nach einem halben Jahr sieht das Büro dann relativ unordentlich aus, weil die ganzen Informationen, die ich mir angelesen habe, einfach im Raum verteilt ist. Das ist auch vielleicht wie bei Kindern, in einer gewissen Zeit ist das Zimmer halt unordentlich, Spielsachen liegen überall. Und es ist vielleicht genauso im Alterungsprozess, einfach die Ordnung der Eiweiße und auch anderer Zellbausteine ist nicht mehr genau gegeben.
Und Sie sagen dann der Zelle, stell die Anfangsordnung wieder her, räum dann jetzt deine Proteine auf.
Ja, und es gibt wohl Möglichkeiten über andere Eiweiße, es gibt ein bestimmtes Protein, das wohl dafür zuständig ist, dass die Zelle Ordnung beibehält. Mhm. Und dieses Protein, können wir zeigen, funktioniert nicht mehr so gut, wenn die Zelle älter wird, auch die Stammzelle älter wird. Das ist hyperaktiv.
Warum gibt es dann manche Tierarten, die älter werden und manche Fliegen sofort sterben? Liegt es dann, dass da die Proteine länger halten und nicht so schnell verrückt spielen? Vergleich jetzt irgendwie eine Schildkröte mit einer Eintagsfliege.
Das ist eine gute Frage. Das weiß ich gar nicht. Es gibt extra Kollegen von mir, die sich diese Frage stellen. Man müsste sich mal Stammzellen von den Tieren anschauen. Das hat aber, glaube ich, bisher noch niemand gemacht in dem Feld, ob die unterschiedliche Qualitäten von Stammzellen besitzen. Ich kenne aber eine gute Kollegin, die fragt wirklich genau, warum zum Beispiel die Schildkröte so lange leben kann, während die Maus zum Beispiel nur 3 Jahre im Durchschnitt lebt. Eine Schildkröte kann ja bis zu 100 Jahre leben. Ich glaube, der Durchschnitt ist auch 70 bis 80 Jahre. Es kann auch gut sein, dass die Unordnung einfach langsamer bei der Schildkröte kommt als bei der Maus. Weil die Maus jetzt kein Interesse mehr hat, die Mauszellen so lange Ordnung zu halten, weil die Schildkröten fanden sehr gut, lange Ordnung in der Zelle zu halten. Kann aber auch ganz andere Gründe haben.
Okay, haben wir noch ein bisschen Forschung vor uns. Jetzt noch mal eine kleine musikalische Unterbrechung. Ich habe jetzt Lieder zum ewigen Leben rausgesucht und nicht zur ewigen Gesundheit. Oasis aus den 90ern, Live Forever. Wir sind gleich wieder da mit dem Professor Dr. Hartmut Geiger vom Institut für molekulare Medizin hier bei Radio Free FM. Live Forever. Und der Mann, der das dann möglich macht, sage ich jetzt etwas überspitzt, ja, damit es ein bisschen spektakulär klingt, der sitzt hier bei Radio Free FM im Studio, Professor Dr. Hartmut Geiger, Institut für molekulare Medizin. Wo wäre das Limit, alterstechnisch, wo Sie die Leute hinpushen können? Um es mal ganz reiserisch zu formulieren.
Okay, dann müssen wir wieder einen Schritt zurückgehen. Also nochmal, bei uns ist das Ziel nicht unbedingt, Lebenserwartung zu verlängern, sondern diese gesunde Lebensspanne zu verlängern. Aber natürlich ist es beides gekoppelt. Mhm. Das heißt, wenn sie gesünder älter werden, dann ist wahrscheinlich auch die Wahrscheinlichkeit höher, dass sie natürlich älter insgesamt werden. Wie alt kann der Mensch eigentlich werden? Ich glaube, das ist die Frage, die man beantworten wollen würde hier. Das ist eine gute Frage. Da gab es Studien neulich, wurde auch publiziert, dass die Menschen im Prinzip nicht älter als 140 Jahre werden können. Und es gibt ja die älteste Person, die nach Aufzeichnung alt geworden ist, war 140 Jahre. Die ist vor 3-4 Jahren gestorben. In Frankreich war das. Und momentan ist es wohl so, dass der Mensch nicht mehr hergeben könnte als 140, wenn alles gut zusammenpasst. Wenn zum Beispiel die genetische Konstitution der Menschen gut ist, aber auch die Umwelteinflüsse, weil Alterung, Pi mal Daumen, wahrscheinlich 50%, wie lebe ich, und 50%, welche Gene, welche Eiweiße habe ich, bestimmt wird.
Also, aber wer sagt, 140 ist dann Schluss? Ist es dann, weil die Zähne das nicht schaffen, die Knochen das nicht schaffen, die Muskeln? Weil es kann ja rein theoretisch die Stammzellen alles erneuert werden, haben wir jetzt gelernt, wenn ich das richtig jetzt verstanden habe.
Ja, yeah, aber wir reden jetzt vom normalen Alterungsprozess, wenn der, das heißt, optimal verlaufen würde. Das ist nicht erforscht worden. Das weiß auch keiner so genau, welches Gewebe oder welche Beschränkungen wirklich da sind. Also es kann sein, dass es Herz ist mal beim einen, dann ist es wieder neurodegenerative Erkrankung, so wie Alzheimer oder Parkinson. Oder es kann das Immunsystem sein. Das ist relativ wenig erforscht, was genau die Grenze bestimmt in diesem maximalen Altern.
Und Sie arbeiten natürlich bestimmt auch mit vielen Kollegen weltweit zusammen, die dann quasi an der anderen Seite ansetzen. Sie haben ja jetzt gesagt, Sie versuchen die Zellen sozusagen gesund zu halten. Ja? Gibt es da noch andere Erkenntnisse, andere Ansätze, die mit denen Sie kooperieren, zusammenarbeiten, deren Ergebnisse Sie nutzen, oder forscht da jeder alleine vor sich selber hin?
Forschung ist sehr, sehr komplex und kollaborativ. So, wir haben viele Kollaborationen mit unterschiedlichen Forschergruppen weltweit. Wir arbeiten jetzt selbst nicht direkt mit Gruppen zusammen, die die Lebensspanne verlängern möchten. Was wir aber jetzt auch selbst in einem Labor angefangen haben oder anfangen werden, sind Untersuchungen, ob die Verjüngung der Stammzellen dann vielleicht auch die Gesamtlebenserwartung beeinflussen könnte. Solche Studien führen wir auch selbst durch. Wie gesagt, die erste Frage ist immer, kann man das Organ oder das Organsystem, das wir untersuchen, im Fall Blutbildung länger, jünger, gesund halten?
Jetzt nochmal eine kleine Exkurs, weil wir es vorhin kurz besprochen haben, weil ich es so spannend fand. Machen Sie nicht, sage ich jetzt vorweg, aber die Sache mit dem Wettrennen der ältesten Maus, das fand ich doch eine spannende Geschichte. Das heißt, es gibt Forscher, die in Labors sozusagen die Wette haben, wer schafft es, die am ältest werdende Maus zu erschaffen, kann man schon sagen. Oder?
Ja, genau. Also es gab einen Preis und es geht darum, durch Züchtungen oder Veränderungen, man kann auch unterschiedliche Gene in Mäuse reinzüchten, also unterschiedliche Mausstämme. Das ist wie bei Tieren, bei Hunderassen muss man sich das vorstellen. Gibt es auch unterschiedliche Hunderassen. Bei Mäusen heißt es Stämme, Mausstämme. Und nicht alle Mausstämme sind gleich. Es gibt wirklich unterschiedliche. Und dann kann man versuchen, durch entweder genetische Veränderungen der Maus oder unterschiedliche Zuchtsysteme längerlebige Mäuse quasi herzustellen, ja. Und das Limit ist, glaube ich, momentan bei 5,5 Jahren, wobei eine normale Maus wird maximal 3 Jahre
alt. Also schon fast verdoppelt.
Das kann man verdoppeln in der Maus.
Wären wir schon bei 280.
Ja, das heißt, da muss man nochmal einen Schritt zurückgehen. Bei Menschen war ja diese 140 oder 100 wohl das Maximale bei guter genetischer Kombination und richtig guter normaler Lebensführung. Und dann, es gibt neuere Untersuchungen, dass gewisse, jetzt haben sie Modelle, wie man Proteine oder Eiweiße zu sich nimmt beim Essen, wenn man das für eine gewisse Zeit weniger macht, vielleicht auch die Gesundheit verbessern in der Alterung, und dass man dann über gewisse Ernährungsmodelle vielleicht auch dieses Limit weiter nach vorne schieben kann. Denn wir forschen selbst an möglichen pharmakologischen Substanzen, die, wie gesagt, diese Stammzelle jünger machen, obwohl sie alt ist, über Veränderungen der Eiweiße. Diese Substanz ist wie eine Pille, die kann dazu führen, dass diese Zellen wieder ihre Eiweiße aufräumen. Kann man auch sich die Frage stellen, ob die dann einfach länger leben, als eine normale Maus leben würde, ob die zum Beispiel dann länger als 3 Jahre leben würden. Wir haben solche Studien noch nicht durchgeführt, denken aber auch darüber nach.
Aber das heißt, was ist der Wirkstoff von dieser Pille? Kann man sich das mal so, dass man es versteht, erklären, oder ist es dann schon in Sphären, wo wir das als Nicht-Mediziner oder Nicht-Biologe?
Die meisten Wirkstoffe sind chemische Substanzen, ein bisschen komplexere chemische Substanzen. Zum Beispiel Aspirin ist auch eine chemische Substanz. Und die kann man unterschiedlich zusammenbauen mit diesen Atommolekülen. Und dann die meisten pharmakologischen Substanzen, die momentan als Medikamente auf dem Markt sind, bestehen aus diesen kleinen chemischen Substanzen. Und unser Molekül ist auch ein kleines chemisches Molekül, das dann zur Veränderung dieses einen Eiweißes führt, das für die Ordnung oder Unordnung der anderen Eiweiße in der Stammzelle zuständig ist.
Und welche Substanz ist das? Oder kennt man die Stoffgruppe nicht?
Die Substanz heißt Casein. Das ist ein englischer Name, die steht für CDC42 Small Molecule Inhibitor. Die meisten haben ganz komische Namen in dem Feld.
Okay. Und das heißt, die Mäuse bekommen eine Tablette, dann wirkt dieses gerade eben von Ihnen genannte an den Stammzellen, greift dann in die Proteine ein und macht so die Zelle jung oder belastbarer?
Ja, momentan haben wir noch keine Tablette, aber man kann diese Substanz den Mäusen auch spritzen. Manchmal ist es ja auch so, Medikamente müssen gespritzt werden, auch bei Menschen. Und ja, und die kann dann möglicherweise diese Stammzellen direkt in der Maus jünger machen.
Vor welchen Problemen stehen Sie da jetzt ganz aktuell? Warum kann ich das morgen nicht schon über die Krankenkasse in einen Menschen reinspritzen?
Aber das ist wie bei allen Medikamenten, die entwickelt werden. Das sind sehr, sehr lange Zyklen. Sie reden da in Jahrzehnten und nicht in Jahren. Und da sind wir auch sehr, sehr froh drüber, weil sie wollen ja, Alterung ist keine Krankheit zum Beispiel. Alterung, Menschen werden einfach älter. Das heißt, die Nebenwirkung von diesen Substanzen, jede Substanz hat auch eine Nebenwirkung, das ist einfach so im Körper, die muss eigentlich ganz, ganz gering sein. Das heißt, sie müssen extrem viele mögliche Test durchführen, um ganz sicher zu gehen, dass die Substanz nicht schädlich ist.
Was sind so für Nebenwirkungen beispielsweise, die dann auftreten?
Das ist die Beipackzettel von
den konkret bei den Mäusen meine ich jetzt, wenn Sie das machen.
Wir haben das noch gar nicht genau untersucht, aber die meisten Medikamente haben Nebenwirkungen. Naja, bei uns normalerweise fängt man in der normalen Forschung erst an zu verstehen, was ist gut. Können die was wir wirklich wollen, in unserem Fall aufräumen. Und dann in der weiteren Entwicklung, in ein Medikament, muss man dann besser verstehen, was mit möglichen Nebenwirkungen, was könnte Probleme verursachen, wenn man die über zum Beispiel einen längeren Zeitraum einnehmen müsste und würde dann versuchen, entweder die Substanz zu verändern oder andere unterschiedliche Möglichkeiten für, wie man die Substanz verabreichen muss, zu untersuchen, um diese Nebenwirkungen auf einen ganz kleinen Wert zu drücken.
Das heißt, Sie stehen da, wenn man jetzt diesen Medikamentengedanken hat, ziemlich am Anfang.
Sehr, sehr am Anfang.
Kann es auch passieren, dass es gar nichts wird, weil Sie merken, wir kriegen es nicht in den Griff?
95% der Wirkstoffe, die auch in der Pharmaindustrie entwickelt werden, kommen nie auf den Markt. Man muss es einfach so sehen.
Das heißt, es kann jetzt, klingt vielleicht ein bisschen gemein, aber sein, dass Sie, gut, man hat ja immer die Grundlagenforschung und man kann aus Fehlern natürlich, können die nachfolgenden Kollegen viel lernen. Ja. Ja, das baut sich ja alles auf, aber es kann auch sein, dass es jetzt für Sie persönlich etwas enttäuschend verläuft, weil Sie einfach das jetzt nicht so in die gewünschte Richtung kommen. Kann es sein?
Das ist sogar, wie ich gesagt habe, die wahrscheinlichste Möglichkeit in so einem System. Auf der anderen Seite haben wir schon erste Experimente durchgeführt. Die Nebenwirkungen der Substanz sind wohl nicht dramatisch. Das heißt, mit möglichen kleineren Veränderungen an der Substanz könnte es möglich sein, diese Nebenwirkungen noch weiter zu reduzieren.
Muss man jetzt moralisch gefestigt sein? Weil es gibt ja literarische Beispiele, wo sich die Professoren dann an sich selber Selbstversuche gemacht haben. Ja? Mannigfaltige, weil sie sich denken, jetzt bin ich 90 alt und tattrig. Es ist zwar noch nicht ganz so erforscht, aber es könnte ja schon so. Oder ist es reine literarische Fiktion?
Ich glaube, ich kenne Kollegen, die nehmen Teile von den Dingen ein, die sie selbst empfehlen oder erforscht haben. Wobei das sind meistens dann Substanzen, die es schon länger gibt, von denen man genau weiß, ob sie Nebenwirkungen haben oder nicht. Das ist eine sehr persönliche Frage. Ich würde mich natürlich selbst nicht als Versuchskaninchen zur Verfügung stellen, da wir, wie gesagt, auch die Nebenwirkungen dieser Substanzen prinzipiell überhaupt erstmal gar nicht abschätzen können. Und auch in der pharmakologischen Forschung, in der Pharmaforschung sehr Unmengen an Zeit und auch Mittel einsetzen müssen, wenn sie von so einer Substanz dann bis zum richtigen Medikament kommen. Wir reden da Millionen bis manchmal auch fast Milliarden Euros, um von einer einfachen Substanz zum Medikament zu kommen, das sie dann vermarkten können.
Wer bezahlt das? Zahle ich das mit meinen Steuergeldern alles?
Sie bezahlen das indirekt über die Kosten, die die Pharmafirmen verdienen, wenn sie erfolgreichen Medikamente entwickelt haben, das den Menschen dann hilft.
Das heißt, Ihr Labor wird von der Pharmaindustrie gesponsert?
Nein. Wir haben keine. Und das ist immer so eine Sache, das ist auch eine ethische Sache. Ab wann würden Sie sagen, wir werden von Pharmafirmen gesponsert? Da sind meistens die Interessen ein bisschen unterschiedlich, weil wir kommen von der Seite, wir gerne verstehen, wie möglichen Sachen funktionieren und nicht unbedingt sofort das Medikament entwickeln, weil wir können es auch gar nicht. Die Pharmafirmen haben großes Interesse, ein Medikament zu entwickeln, relativ schnell natürlich, weil es ja sehr, sehr, sehr teuer ist, natürlich auch ein erfolgreiches und diese Verbindung ist oft nicht einfach zu überbrücken. Des Weiteren ist es auch so, wenn Sie in der Universität forschen, dann forschen Sie auf eine Art und Weise, die oft nicht mit Patentschutz komplett kompatibel ist. Sie können ja nur Medikamente vermarkten, die Sie auch patentieren können. Mhm. Sonst kann ja Hinz und Kunz genau das gleiche Medikament wiederherstellen. Weiß dann zum Beispiel, das funktioniert. Das heißt, man spart sich die ersten 100 Millionen in der Entwicklung.
Aber davon lebt ja Ratiopharm, wenn ich den Namen mal nennen darf. Oder? Sehe ich das falsch?
Bei diesem Medikament ist der Patentschutz ausgelaufen.
Okay.
Und die andere Firma hat dann schon XY Jahre quasi ein patentiertes Medikament auf den Markt gebracht. Um das Geld wieder reinzuholen und möglicherweise auch höhere Preise, als dann Ratiopharm am Ende verlangen wird.
Sie haben nämlich auch ein Patent. Und was es mit Ihrem Patent auf sich hat, ja, das können wir nämlich jetzt gleich noch erfahren. Eine musikalische Unterbrechung noch und dann geht's weiter mit dem Professor Dr. Hartmut Geiger. Radio Free FM in der Plattform heute vom Institut für Molekulare Medizin, Professor Dr. Hartmut Geiger. Wir hatten davor Ihr Patent Nummer 2010-022-0117. Was hat es damit auf sich?
Das Patent, also wie ich schon vorher besprochen hatte, Firmen brauchen Patente, um mögliche Medikamente herzustellen, um dann auch diesen Patentschutz erreichen zu können, dass nicht eine andere Firma das gleiche Medikament herstellen könnte, sich die ganze Forschung spart, weil die Herstellung der Medikamente ist extrem günstig normalerweise, und dann quasi sich diese 100 Millionen Euro mal sparen kann und dann günstiges Medikament auf den Markt bringen kann. Wir haben unsere Substanz, die Stammzellen jünger machen kann, patentieren lassen. Und es ist wieder aus einem anderen Grund. Wenn wir jetzt mal Erfolg hätten, wenn unsere Forschung im Labor zeigen würde, dass es wirklich gut wäre, voranzugehen, wenn wir also auf diesen 5% der Forschungsleistung wären, nicht die 95, die halt nicht funktioniert normalerweise. Und wenn wir so weit kommen würden, dann wäre es doch eine gute Sache, auch zu testen weiterhin, ob das wirklich auch bei Menschen funktionieren könnte. Da gäbe es sicher Interesse dran, ohne Nebenwirkungen und sowas. Das wäre eine gute Sache. Mhm. Zumindest würden Sie die Meinung teilen. Sie würden dann aber, wenn Sie kein Patent hätten, niemand finden, keine Firma. Wir reden also mehrere Millionen Euro, die bereit wäre zu investieren, wenn kein Patent bestehen würde. Weil sonst ja jeder andere kommen könnte, diese Substanz nachkochen, ist dann veröffentlicht und dann quasi die Arbeit sparen und sagen, super,
kommen die Chinesen und zack, ist es nachgemacht.
Ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, aber es gibt unterschiedliche Firmen, die es dann nachmachen können.
Mhm. Jetzt ist es ja nicht so, dass wir sagen, juhu, der Herr Professor Dr. Geiger, der erfindet die Wunderpille und dann kann ich Hallodri machen, was immer ich will, fette Sahnetorten essen, saufen, Drogen nehmen und glücklich sein. Und mit der Pille kann ich dann trotzdem ganz toll 140 Jahre alt werden, ohne Einbußen zu haben. Sondern sie sind quasi das, was man ja, habe ich da schon zu Zeiten meines Abiturs gelernt, Anlage Umwelt 50-50. An dieser Quote scheint sich nichts zu ändern, oder? Ist das so das, was die Wissenschaftler so als sichere Angabe immer geben?
Ja, also an dieser Grundquote 50% sind ihre Gene quasi, da können sie jetzt eigentlich momentan nichts ändern. Und 50% sind Lebensweise, Umwelteinflüsse und so weiter. Das heißt, wir reden durch Lebenswandel primär erstmal über 50%, die sie im Prinzip maximal beeinflussen können. Und da ist es wahrscheinlich ganz einfach. Alles, was mit Mäßigung in unterschiedlichen Levels zu tun hat, wäre wahrscheinlich hilfreich. Das heißt aber nicht kein guter Lebenswandel. Das heißt ein bisschen mäßig Sport, auch nicht zu viel. Essen mäßig, kann auch mal mehr sein, muss aber nicht wenig sein. Und einfach normal gesund ernähren, normaler, gesunder Lebenswandel, kann auch mal eine Zigarette sein, kann auch mal Alkohol sein, aber halt alles in Maßen, ist wahrscheinlich die beste Möglichkeit, um aus ihren Genen das Maximale für ihre Gesundheit herauszuholen.
Jetzt könnte ich ja ganz gemein sagen, diese Erkenntnis hatten schon griechische Philosophen vor über 2000 Jahren. Wo ist da der Neuwert, der der Geschichte, der Entwicklung.
Dass manche Menschen nicht mehr griechische Philosophen lesen. Und wir durch gewisse Entwicklungen, auch im Lebenswandel, einfach dieses normale Ernährungssystem, das man auch vor 100 und 200 Jahren hatte, einfach nicht mehr haben. Wir haben einen großen Überfluss an Möglichkeiten, Nahrungsmittel zu uns zu nehmen. Und viele Leute nehmen das auch an. Das war vor 100 oder 150, 1000 Jahren nicht so.
Gar nicht möglich
einfach. Dafür leben wir heute viel gesünder. Es gibt kaum noch Infektionen oder wenige Infektionen. Diese Kinder oder die Erwachsenen sterben. Das ist der Vorteil von heute.
Das heißt, Sie haben da ja auch schon fast noch einen pädagogischen Auftrag mit, oder?
Kann man so sehen, ja. Natürlich, wie gesagt, normales, gesundes Leben ist einfach immer noch die beste Möglichkeit, gesund und zufrieden alt zu werden.
Sehr schön. Dafür, das ist eine gute Erkenntnis, ja, kann ich jetzt ketzerisch sagen, muss ich aber dafür molekulare Medizin machen. Sie machen natürlich die anderen 50%, die dann im Optimalfall mit 100% zu einem langen, zufriedenen, gesunden Leben ohne Krankheiten sehen. Und der Mensch selber kann 50% selber beitragen und im Optimalfall, wenn wir bei den 5% bleiben, ja, dann können Sie mit dem Medikament, das dann eventuell erstmal geben wird, dafür sorgen, dass da die anderen 50% abgesicherter werden.
Dass die weniger zutage treten würden und dass diese alterungsassoziierten Erkrankungen einfach weniger auftreten werden, genau.
Okay, dann also, das ist doch schon mal eine gute Erkenntnis. Man kann also sich nicht zurücklehnen und sagen, wunderbar, die Forschung, die Technik, die Medizin, die macht alles für mich. Das bleibt Science Fiction.
Nein, das bleibt Science Fiction. Auf der anderen Seite ist Forschung, kann Ihnen zeigen, dass Sie in Wirklichkeit auch Möglichkeit haben, über mögliche Verfahrensweisen, das Alter der Zelle wieder zurückzusetzen. Ich denke, das ist auch eine Grundlagenerkenntnis, dass Alterung nicht immer eine Einbahnstraße ist, auch von der biologischen Seite, sondern dass es wohl Schalter gibt, die aus alt auch wieder jung machen können. Mhm. Und ich denke, das ist auch eine gute Erkenntnis aus dieser Grundlagenforschung.
Also das heißt dann primär für speziell bei Krankheiten einzusetzen, wenn der Organismus erkrankt ist, weil das ist ja etwas, was jetzt nicht unbedingt gut ist. Es gibt natürlich auch genetische Krankheiten, aber es sind ja viele Krankheiten, die extern in das System, in den Organismus reinkommen. Und da kann dann diese Forschung etwas bewirken. Also es geht nicht darum, wie ich am Anfang plakativ festgestellt habe, dass wir 500 Jahre alt werden, ja, so à la Dorian Gray dann nicht mehr altern. Wäre ja auch ethisch oder auch, sagen wir mal, soziologisch interessant, wie das dann wäre. Wer kann sich das dann leisten? Da sind ja sehr viele Fragen mit angeknüpft dann, ne?
Ja, also dieses Thema ist natürlich immer auch ein ethisches Thema, weil sie ja in Bereiche eingreifen, die auch dann letzten Endes große soziale Auswirkungen haben würden. Meine Aussage wäre dazu immer, wenn es möglich wäre, gesund älter zu werden, muss man sich immer die Frage stellen, würde man es gerne haben wollen? Das sind dann sehr persönliche Fragen, aber ich denke, es gibt auch einige Menschen, die hätten Interesse dran, wenn sie gesund älter werden würden, muss es jetzt nicht mit 70 oder 80 einfach zu Ende sein. Es kann auch gerne weitergehen.
Wunderbar. Und das ist das Schlusswort der heutigen Plattform. 17 Uhr ist es jetzt bei Radio Free FM. Ich bedanke mich bei meinem Gast, Professor Dr. Hartmut Geiger vom Institut für Molekulare Medizin. Vielen Dank.
Das war die FreeFM-Plattform auf der 102,6. Vergangene Sendungen gibt's zum Nachhören auf freefm.de/program/plattform.